Rudolf Virchow. Rudolf Ludwig Karl Virchow wurde am 13. Oktober 1821 in Schivelbein in Pommern geboren. Er starb am 5. September 1902 in Berlin. Er war deutscher Arzt, Pathologe, pathologischer Anatom, Anthropologe, Prähistoriker und liberaler Politiker. In Würzburg und Berlin erlangte er als Professor der Pathologie Weltruf. Zwischen 1853 und 1855 formulierte er den Grundsatz, dass die Zelle das letzte Formelement aller lebendigen Erscheinungen ist. Von ihr gehe im Gesunden wie im Kranken jede Tätigkeit des Lebens aus. Damit legte er den Grundstein für die Zellularpathologie. Mit dieser Lehre und mit seinen Forschungen zur Entstehung von Thrombosen prägte er die moderne Pathologie. Virchow vertrat eine Medizin, die naturwissenschaftlich fundiert und zugleich sozial orientiert ist. Er bezeichnete die Medizin als soziale Wissenschaft und gilt als Begründer der modernen Sozialhygiene. Als liberaler Politiker war er Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei und der Deutschen Freisinnigen Partei und genoss hohes Ansehen. Kindheit und Jugend. Rudolf Virchow wurde in Hinterpommern geboren. Er war das einzige Kind von Karl Christian Siegfried Virchow und dessen Frau Johanna Maria Virchow, geborene Hesse. Beide Eltern stammten aus dem späten 18. Jahrhundert und verstarben in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Vater entstammte einer Fleischerfamilie und hatte eine kaufmännische Ausbildung. Ab 1828 arbeitete er als landwirtschaftlicher Kämmerer in Schivelbein. Später bewirtschaftete er einen Hof von rund 50 Morgen. Die Mutter stammte aus Belgard. Sie war eine Schwester des Baumeisters Ludwig Ferdinand Hesse. Rudolf Virchow war in seiner Kindheit häufig krank. Ab 1828 besuchte er die Stadtschule in Schivelbein. Geistliche erteilten ihm zusätzlichen Unterricht in Fremdsprachen. Im Mai 1835 wechselte er an das Gymnasium in Köslin. Dort legte er im Frühjahr 1839 die Reifeprüfung ab. Während seiner Schulzeit erwog Virchow, Pfarrer zu werden. Er verwarf diesen Plan, weil seine hohe Stimme nach eigener Einschätzung nicht für das Predigen geeignet war. Studium. Zwischen dem 26. Oktober 1839 und dem 1. April 1843 studierte Rudolf Virchow Medizin am Medizinisch-Chirurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut der Militärärztlichen Akademie Pépinière in Berlin. Zuvor ließen seine knappen finanziellen Mittel ein Universitätsstudium nicht zu. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung arbeitete Virchow an der Charité als Unterarzt in der Chirurgie. Im April 1843 versorgte er dort als Militärarzt chirurgische Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig führte er chemische und mikroskopische Untersuchungen durch. Im Oktober 1843 erlangte er an der Friedrich-Wilhelms-Universität mit einer pathologischen Dissertation über Rheuma, insbesondere an der Hornhaut, den Grad eines Doktors der Medizin. Im Anschluss setzte Virchow seine militärärztliche Ausbildung fort und arbeitete als Assistent von Robert Fröriep in der Prosektur der Charité. Am 3. Mai 1845 hielt er anlässlich des 50. Gründungstages der Pépinière seine erste öffentliche Rede. Der Titel lautete »Über das Bedürfnis und die Richtigkeit einer Medizin vom mechanischen Standpunkt«. Darin betonte er, die praktische Medizin dürfe nichts anderes sein als angewandte Naturwissenschaft. Seine neuen Erklärungen zur Entstehung von Venenentzündungen stießen jedoch auf starken Widerspruch. Im selben Jahr beschrieb Virchow das sogenannte weiße Blut bei Blutkrebs. Ab 1845 führte er dafür den Namen Leukämie ein. Auch die Begriffe Thrombose und Embolie stammen von ihm. Seine Staatsexamina legte Virchow zwischen dem Herbst 1845 und dem Frühjahr 1846 ab. Erste Tätigkeit in Berlin. Im Mai 1846 erhielt der damals 24-jährige Rudolf Virchow, der schon eigene Vorlesungen anbot, die frei gewordene Stelle als Prosektor an der Charité. Nachdem er auf eigenen Wunsch den militärärztlichen Dienst verlassen hatte, habilitierte er sich im November 1847 und wurde unmittelbar danach Privatdozent. Gemeinsam mit seinem Freund Benno Reinhardt gründete er eine Fachzeitschrift, um seine medizinischen Ansichten zu verbreiten. Dieses Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin erscheint bis heute unter dem Namen Virchows Archiv und liegt mittlerweile in mehr als 450 Bänden vor. Während 1848 beteiligte sich Virchow am Barrikadenbau der Märzrevolution. Zur gleichen Zeit untersuchte er in Oberschlesien eine Fleckfieberepidemie und war dort bis zum 10. März tätig. In seinem Bericht machte er die preußische Politik für die schlechten hygienischen und sozialen Verhältnisse verantwortlich. Damit geriet er in offenen Konflikt mit der Regierung, die ihn entsandt hatte. Die Auseinandersetzung machte seine Stellung in Berlin unhaltbar. Im März 1849 verlor er sowohl seine Wohnung als auch die Stelle als Prosektor. Mehrere Universitäten, darunter die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, boten ihm daraufhin einen Lehrstuhl an. Professur in Würzburg 1849 bis 1856. Rudolf Virchow verließ Preußen, weil es Streit mit dem dortigen Kultusministerium gab. Im Wintersemester 1849 bis 1850 trat er seinen Lehrstuhl für pathologische Anatomie am Juliusspital der Universität Würzburg an. Den Ruf hatte vor allem der einflussreiche Professor Franz von Rinnecker unterstützt, ebenso der bayerische Minister Karl von Abel und der Geburtshelfer Kiewisch von Rotterau. Der Lehrstuhl bestand seit 1845. Sein Vorgänger Adam Bernhard Mohr war an Lungentuberkulose gestorben. Einen vorherigen Ruf nach Gießen hatte Virchow abgelehnt. Bei der Berufung setzte er sich gegen Ludwig von Buhl, Johann Baptist Friedreich und Ferdinand Escherich durch. Das Staatsministerium verlangte von ihm die Zusage, politische Aktivitäten künftig zu unterlassen. Am 29. November 1849 kam Virchow mit der Postkutsche in Würzburg an. Bereits am folgenden Tag hielt er seine erste Vorlesung als ordentlicher Professor. Kurz darauf gründete er gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen die Physikalisch-Medizinische Gesellschaft. Sie zählte anfangs 23 Mitglieder, auch Studierende durften die Sitzungen besuchen. Virchow übernahm zuerst das Amt des Sekretärs, wurde aber bald eine treibende Kraft der rasch wachsenden Vereinigung und im Jahr 1852 ihr Vorsitzender. Am 14. August 1850 heiratete Virchow Rose Meyer in Berlin. Nach der Hochzeit zog sie zu ihm nach Würzburg. Das Paar bekam 6 Kinder. In jedem Wintersemester bot Virchow eine Vorlesungsreihe über spezielle und pathologische Anatomie an. Zusätzlich hielt er Seminare zu Themen wie Infektions- oder angeborenen Krankheiten. Er unterrichtete auch Medizingeschichte und prüfte bei Examen in der Tierheilkunde. Besonders geschätzt war sein Mikroskopierkurs, der zum mikroskopischen Denken anregen sollte. Zugelassen waren nur 40 Teilnehmende, die sich wenige Mikroskope teilten. Die Geräte standen auf Wagen, die auf Schienen weitergereicht wurden. Viele Studierende aus dem In- und Ausland kamen an sein Institut. Zu seinen Schülerinnen und Schülern gehörten unter anderem die Anatomen Karl Ernst Emil Hoffmann, Karl Gegenbauer, Karl Josef Ebert und Alfonso Corti, der Ohrenarzt Anton von Troeltsch, die Internisten Karl Gerhard, Hugo von Ziemsen und Adolf Kussmaul, die Pathologen Friedrich Grohe und Edwin Klebs, der Pharmakologe Friedrich Goll, die Physiologen Johann Nepomuk Czermak und Viktor Hensen, der Augenarzt August von Rothmund, der Botaniker Johannes Lachmann, der praktische Arzt Michael Schmerbach sowie der Zoologe Ernst Haeckel. Obduktionen bildeten einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit. Als Prosektor führte Virchow in Würzburg fast 1000 Sektionen durch, obwohl er dazu nicht verpflichtet war. Die meisten Leichen stammten aus dem Juliusspital, einige kamen vom städtischen Friedhof. Anders als damals üblich untersuchte er fast immer den ganzen Körper. In den ersten 3 Jahren arbeitete er allein. Ab 1852 stand ihm ein Assistent zur Seite. Insgesamt beschäftigte er 4 Assistenten, zuletzt Friedrich Grohe von 1854 bis 1856 und im Sommersemester 1856 Ernst Haeckel. Virchow formulierte 3 Grundsätze für die Sektionstechnik: vollständige Obduktion, feste Reihenfolge der Untersuchungsschritte und ein detailliertes Protokoll. Diese Regeln wurden später in Preußen verbindlich. Sein pathologisches Institut befand sich zunächst im südlichen Seitenflügel des Gartenpavillons des Juliusspitals. Der Anatom Albert von Kölliker arbeitete im nördlichen Flügel, der Chirurg Cajetan von Textor ebenfalls im Pavillon. Im mittleren Teil, dem Theatrum Anatomicum, fanden Vorlesungen statt. Im Jahr 1853 zogen die Institute für Anatomie und Pathologie in das neu errichtete Kollegiengebäude im benachbarten Botanischen Garten um, wo Virchow weiter Seite an Seite mit Kölliker forschte. Die Würzburger Jahre waren Virchows produktivste Phase. Dort entwickelte er seine Lehre von der Zellularpathologie, die er zuerst in einem Aufsatz veröffentlichte. Er schrieb außerdem über Tumoren, Entzündungen, Thrombosen, Bindegewebe, Amyloide, Myelin, Knorpel, das Schädelwachstum, Rachitis, Osteomalazie, den Bandwurm Echinococcus und weitere Themen. Um den in fränkischen Dörfern verbreiteten Kretinismus zu erforschen, reiste Virchow durch Mainfranken und suchte Betroffene auf, die oft verborgen lebten. Er beschrieb ihre körperlichen Merkmale und die schlechten Lebensumstände. Als Ursache vermutete er fälschlich ein gesundheitsschädliches Miasma. Ab 1851 veröffentlichte er Studien zu Kretinismus und Schädelveränderungen. Auch sein Doktorand Michael Schmerbach widmete dem Thema seine Dissertation. Einen erneuten Ruf an die Universität Zürich lehnte Virchow im Jahr 1852 ab. Die Würzburger Studierenden dankten es ihm am 12. Januar 1853 mit einem Fackelzug, bei dem Karl Gerhard eine Rede hielt. Bereits 1850 hatten Studierende einen ähnlichen Umzug für Virchow, Albert von Kölliker und Karl Friedrich von Markus organisiert. Nach Virchows Weggang übernahm August Förster den Lehrstuhl am Juliusspital. Professur in Berlin, 1856 bis 1902. Die medizinische Fakultät der Berliner Universität stellte einen Antrag. Der preußische Kulturminister Karl Otto von Raumer bestätigte ihn. So wurde Rudolf Virchow 1856 als Professor für Pathologie und Therapie nach Berlin berufen. Noch im selben Jahr übernahm er das neu geschaffene Ordinariat für pathologische Anatomie auf dem Gelände der Charité und kehrte als Prosektor dorthin zurück. Für ihn entstand ein eigenes Institutsgebäude, das erste pathologische Institut Deutschlands. Am Charité-Krankenhaus wirkte Virchow vom 15. Oktober 1856 bis zum 1. Mai 1873 als leitender Arzt der Abteilung für kranke Gefangene. Ebenfalls 1856 veröffentlichte er seine Erkenntnisse über Thrombosen in den gesammelten Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medizin. Diese Arbeit veränderte das Verständnis von Bluterkrankungen. Die drei Hauptfaktoren für eine Thrombose sind heute als Virchow-Trias bekannt. 1858 erschien sein Buch »Die Zellularpathologie« in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. Es enthält 20 Vorlesungen aus den Monaten Februar bis April desselben Jahres. Die zentrale Aussage lautet: Krankheiten entstehen durch Störungen der Körperzellen. Seine Untersuchungen, besonders in Würzburg, zeigten, dass alle pflanzlichen, tierischen und menschlichen Zellen aus bereits vorhandenen Zellen hervorgehen. Der Satz Omnis cellula e cellula fasst diese Erkenntnis seit 1855 zusammen und löste die alten humoral- und organpathologischen Vorstellungen ab. Virchows Erklärung der Thrombose und seine Theorie der Zellularpathologie halfen, veraltete Lehrmeinungen abzuschaffen. Die Krasenlehre und die seit der Antike vorherrschende Humoralpathologie führten Krankheiten auf eine falsche Mischung der Körpersäfte zurück. Virchow ersetzte diese Ideen durch eine moderne, naturwissenschaftlich begründete Pathologie und Pathophysiologie. Er arbeitete auch als Medizinhistoriker und als Publizist. Er gründete mehrere Zeitschriften und tauschte sich mit Schriftstellern, Verlegern und Forschenden vieler Fachrichtungen aus. 1870 prägte er den Begriff Kunstfehler. Damit meinte er einen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Heilkunst, verursacht durch mangelnde Aufmerksamkeit oder Vorsicht. Im gleichen Jahr, während des Deutsch-Französischen Krieges, organisierte er Lazarettzüge, reiste selbst an die Front und ließ Barackenlazarette auf dem Tempelhofer Feld errichten. Virchow vergrößerte die pathologisch-anatomische Sammlung fortlaufend. Deshalb erhielt das 1856 errichtete Institutsgebäude zwischen 1872 und 1873 zwei neue Seitenflügel. 1873 ernannte man ihn zum Geheimen Medizinalrat. Im Juni und Juli 1887 sowie im Januar 1888 fertigte er Gutachten zum mikroskopischen Kehlkopfbefund des Kronprinzen Friedrich Wilhelm an. Zwischen 1892 und 1893 leitete er die Berliner Universität als Rektor. 1894 erhielt er den Titel Geheimer Rat. 1893 beschloss die Regierung, neue Gebäude für das Pathologische Institut zu errichten, ein pathologisches Museum, ein Lehr- und Forschungsgebäude, ein Obduktionsgebäude mit Begräbniskapelle und einen Stall für Versuchstiere. Ab dem 27. Juni 1899 stand die pathologisch-anatomische Sammlung mit über 20.000 Ausstellungsstücken im neuen Museum der Öffentlichkeit offen. Heute trägt es den Namen Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité. Virchow lebte 46 Jahre bis zu seinem Tod in Berlin, unternahm jedoch viele Reisen. Er besuchte regelmäßig das aufstrebende Solebad Dürkheim zur Traubenkur, und war dort mit dem Bezirksarzt Veit Kaufmann befreundet. Am 2. August 1900 beobachtete er in Paris eine Schädeloperation. Das Hauptgebäude des Pathologischen Instituts wurde 1906 fertiggestellt. Virchow starb vorher und erlebte die Einweihung nicht mehr. Seitdem befindet sich die Pathologie der Charité in diesem Haus, das heute Rudolf-Virchow-Haus heißt. Nach Angaben der Charité ist es das größte Gebäude, das jemals für die Pathologie errichtet wurde. Das ursprüngliche Institut von 1856 wurde im selben Jahr abgerissen. Ehe und Kinder. Am 14. August 1850 heiratete Rudolf Virchow in der St. Petri-Kirche in Berlin die 18-jährige Ferdinande Amalie Rosalie Meyer. In der Familie nannte man sie Rose, ihr Mann sagte liebevoll Röschen. Ihr Vater, der Gynäkologe Karl Wilhelm Meyer, gründete 1844 in Berlin die Gesellschaft für Geburtshilfe. Virchow besuchte Meyer oft und sprach mit ihm über die Märzrevolution. Dabei lernte er Rose kennen. Vor seinem Umzug nach Würzburg im November 1849 verlobte er sich mit ihr. Auf Wunsch des Brautvaters warteten beide eine halbjährige Bewährungszeit ab. Nach der Hochzeit zog Rose zu ihrem Mann nach Würzburg. Die Hochzeitsreise führte ins Berner Oberland. Dort wollte Virchow Wanderungen am Eiger, am Mönch und an der Jungfrau unternehmen. Die zierliche Rose durfte bei langen Wegen auf einem Pferd reiten. In Würzburg fühlte sich Rose zunächst unwohl. Rudolf Virchow widmete sich vor allem seiner Forschung. Die Stadt war ihr fremd und sie vermisste ihre Berliner Freundinnen. Sie war oft traurig, weinte viel und kränkelte. Ihr Schwiegervater lehnte sie ab und schrieb ihr das sogar. Virchow versuchte zu vermitteln, stellte sich aber nicht klar auf ihre Seite. Die Stimmung besserte sich, als Kinder geboren wurden. Rose war nun weniger einsam und der Schwiegervater wurde freundlicher. Aus der Ehe gingen 6 Kinder hervor. Die ersten 3 kamen in Würzburg zur Welt, die jüngeren 3 in Berlin. Rudolf und Rose schrieben sich während ihrer Ehe viele Briefe. Erhalten sind nur seine Schreiben. Sie füllen 2 dicke Bände der Gesamtausgabe seiner Werke. Die Briefe von Rose gelten als verschollen. Der Pathologe Karl Ruge war ein Neffe von Rose Virchow. Politik. Rudolf Virchow trat in 1848 erstmals politisch hervor. Er betonte, dass Wohlstand, Bildung und Freiheit voneinander abhängen. Ab Juli desselben Jahres verbreitete seine Zeitschrift Die medizinische Reform diese Gedanken. Von 1859 bis zu seinem Tod gehörte Virchow der Berliner Stadtverordnetenversammlung an. Dort setzte er sich für neue Krankenhäuser, überdachte Markthallen und einen hygienischen Schlachthof ein. Sein wichtigstes Vorhaben war gemeinsam mit Stadtrat Arnold Markgraff eine moderne Kanalisation für die Stadt. In 1861 gründete und leitete er die liberale Deutsche Fortschrittspartei. Er wollte eine freie Gesellschaft und eine soziale Medizin, gestützt auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Unbewiesenen Hypothesen stand er reserviert gegenüber und widersprach damit Ernst Haeckel. Ab 1862 saß Virchow im preußischen Abgeordnetenhaus. Ab 1865 vertrat er auch den Wahlkreis Saarbrücken-Ottweiler-St. Wendel. Bis 1866 hatte seine Partei dort die Mehrheit. 1869 forderte er geringere Militärausgaben, allgemeine Abrüstung, internationale Schiedsgerichte und die Vereinigten Staaten von Europa. Nach der Reichsgründung 1871 prägte er 1873 den Begriff Kulturkampf, um die Trennung von Kirche und Staat zu beschreiben. Zwischen 1880 und 1893 gehörte Virchow dem Deutschen Reichstag an. Nach den Wahlen 1881, 1884, 1887 und 1890 vertrat er den zweiten Berliner Wahlkreis mit den Stadtteilen Schöneberger Vorstadt, Friedrichsvorstadt, Tempelhofer Vorstadt und Friedrichstadt Süd. Ab 1884 engagierte er sich in der Deutschen Freisinnigen Partei besonders für eine staatliche medizinische Grundversorgung. Seit 1862 war Virchow ein entschiedener Gegner Otto von Bismarcks. Am 2. Juni 1865 griff er den Ministerpräsidenten im Abgeordnetenhaus scharf an. Bismarck forderte daraufhin ein Duell. Virchow lehnte ab und nannte diese Form der Auseinandersetzung überholt. Die oft erzählte Geschichte vom Wurstduell, bei der Virchow zwei Würste präsentiert habe, gilt als Legende. Virchow setzte sich für kommunale Selbstverwaltung und den Schutz von Minderheiten ein, besonders für die polnische Bevölkerung in Preußen. Er bekämpfte früh antisemitische Strömungen. Kolonialpolitik lehnte er ab, nahm jedoch an Debatten über Tropenmedizin teil, etwa zur Akklimatisation von Europäern in den Tropen und zur Bekämpfung der Lepra. Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Rudolf Virchow gründete im November 1869 die Berliner Anthropologische Gesellschaft. An seiner Seite standen Adolf Bastian und Robert Hartmann. Aus dieser Vereinigung entstand später die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Virchow übernahm den Vorsitz und behielt dieses Amt bis zu seinem Tod. 1870 kam als Dachverband die Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte hinzu. Zu Virchows 60. Geburtstag, also 1881, entstand die Rudolf-Virchow-Stiftung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Die Stiftung finanzierte den Erwerb anthropologischer und prähistorischer Objekte. Sie unterstützte außerdem Forschungsreisen und Ausgrabungen. Virchow leitete die Stiftung bis 1902. Seit 1869 gab er zudem die Zeitschrift für Ethnologie heraus. Biologische Anthropologie und Anthropometrie. Seit dem Ende der 1870er Jahre richtete Virchow seine Beiträge in der Zeitschrift für Ethnologie auf die biologische Anthropologie. Er setzte die Anthropometrie ein und führte damit umfangreiche Vergleiche von menschlichen Schädeln und Skeletten durch. Ab 1875 vermaß er auch Teilnehmende der sogenannten Völkerschauen und arbeitete dafür mit dem Schausteller Karl Hagenbeck zusammen. In den 1880er Jahren regte Virchow eine landesweite Untersuchung deutscher Schulkinder an. Alle Bundesstaaten außer Hamburg stimmten zu. Forschende erfassten Haar, Haut und Augenfarbe von etwa 6.760.000 Schülerinnen und Schülern und bestimmten zusätzlich die Schädelform. Für jüdische Kinder legten sie gesonderte Listen an. Die Ergebnisse erschienen 1886. Demnach gab es im Deutschen Reich rund 31,8% Blonde, 14,05% Brünette und 54,15% Mischtypen. Unter den ungefähr 75.000 jüdischen Kindern fanden sich 11% Blonde, 42% Schwarzhaarige und 47% Mischtypen. Virchow sah sich bestätigt. Eine reine menschliche Rasse existierte in Deutschland nicht. Lebensende. Rudolf Virchow blieb bis ins hohe Alter aktiv und arbeitete unermüdlich. Am Abend des 4. Januar 1902 stieg er in der Leipziger Straße von einer noch fahrenden Straßenbahn ab und stürzte. Dabei brach er sich den Oberschenkelhals. Die Folgen dieses Unfalls waren langwierig. Ein Bade- und Kuraufenthalt im Mai 1902 in Teplitz brachte zwar kurze Hoffnung, führte jedoch nicht zur Genesung. Die Neue Preußische Zeitung meldete am 11. August 1902 einen sehr schlechten Gesundheitszustand. Dem Bericht zufolge konnte Virchow das Bett kaum verlassen, schlief oft den ganzen Tag und wirkte geistig stark eingeschränkt. Eine vollständige Wiederherstellung erschien ausgeschlossen. Virchow starb 8 Monate nach dem Unfall. Am 5. September 1902 um 13 Uhr in seiner Wohnung in der Schellingstraße 10 in der Friedrichsvorstadt. Zur Trauerfeier am 9. September begleiteten tausende Trauergäste den Trauerzug vom Rathaus zum Friedhof. Das Grab befindet sich auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof an der Großgörschen Straße in Berlin-Schöneberg. Dort wurde auch seine Ehefrau Rose beigesetzt, die 1913 verstarb. Seit 1952 gilt die Ruhestätte als Ehrengrab der Stadt Berlin. Als Professor für pathologische Anatomie in Berlin folgte ihm sein früherer Assistent Johannes Ort nach. Ort verfasste einen Nachruf und nannte Virchow Präzeptor Orbis Terrarum, also Lehrmeister der Welt. Der Ethnologe Johannes Dietrich Eduard Schmelz veröffentlichte im März 1903 einen ausführlichen Nachruf im Internationalen Archiv für Ethnographie. Virchows umfangreiche Büchersammlung, heute unter dem Namen Virchow-Bibliothek bekannt, wurde mehreren Einrichtungen vermacht. Der größte Teil ging an die Berliner Medizinische Gesellschaft. Kriegswirren führten jedoch dazu, dass viele Bände verloren gingen. Die Berliner Stadtbibliothek erhielt rund 3000 Bände, von denen nach den Verlusten des Zweiten Weltkriegs noch etwa ein Drittel vorhanden ist. An das Würzburger Institut für Pathologie gelangten sein Schreib- und Mikroskopiertisch, das Diarium aus den Jahren 1852 bis 1858 sowie von ihm und seinen Assistenten geführte Sektionsbücher. Vermächtnis. Rudolf Virchow verband wissenschaftliche Genauigkeit mit gesellschaftlichem Engagement. Er gilt als Begründer der Zellularpathologie und als Wegbereiter der modernen Sozialhygiene. Seine Untersuchungen in Oberschlesien machten deutlich, dass Krankheiten nicht nur biologische, sondern auch soziale Ursachen haben. Mit seiner Forderung nach Bildung, Wohlstand und Demokratie legte er die Grundlage für eine soziale Medizin. Er setzte sich für eine bessere öffentliche Gesundheitsversorgung ein, gründete Krankenhäuser, forderte Pflegeschulen und engagierte sich für sauberes Wasser, Abwasserentsorgung und städtische Grünflächen. Seine Arbeit machte ihn zu einem der ersten, die Medizin als gesellschaftliche Verantwortung verstanden. Neben seiner medizinischen Tätigkeit widmete sich Virchow auch der Anthropologie, Archäologie und Museumskunde. Er baute Sammlungen auf, erforschte Frühgeschichte und beteiligte sich am Aufbau wichtiger Berliner Museen. Einige seiner Forschungen, etwa zu den Völkerschauen oder zur Deutung des Neandertalers, spiegeln jedoch auch die Denkweisen seiner Zeit und gelten heute als überholt. Virchow blieb bis zu seinem Tod eine prägende Gestalt der Wissenschaft und Politik. Er war liberal, aufklärerisch, kompromisslos in seiner Haltung und zugleich menschlich fehlbar. Zeitgenossen sahen in ihm einen Fürsten im Reich der Gelehrten. Sein Name steht bis heute für die Verbindung von Forschung, Verantwortung und Fortschritt.